dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo, liebe Ketzerinnen, hallo, liebe Ketzer. Heute tauchen wir ein in eins der tiefsten Mysterien der Menschheit. Was kommt nach dem Tod? Das Zeitmagazin hat in einem seiner religiös-esoterischen Artikel zur Oster- und Pfingstzeit einige Überlegungen angestellt und hat da versucht, das möglichst, sagen wir mal, seriös wissenschaftlich irgendwie darzustellen. Und ich dachte mir, dass das ein ganz guter Anlass ist, das mal aus rationaler Perspektive zu beleuchten. Und dazu an meiner Seite sind Ramona, Christian und Matthias. Hallo ihr drei.
Hallo.
Und ich führe euch mal ein in den Grundgedanken des Artikels. Er stammt von Christina Fleischmann und sie wirft in ihrem Artikel mit dem Titel »Was folgt auf das Leben?« ein Licht auf die vielfältigen Vorstellungen. Also darum geht es. Es geht um die vielfältigen Vorstellungen, die Menschen darüber haben, was nach dem Tod kommt. Und das reicht jetzt von traditionellen religiösen Ansichten bis hin zu modernen wissenschaftlichen Erklärungen. Und Frau Fleischmann zitiert jetzt Experten und Studien, die zeigen, wie sich Glaube oder auch Skepsis im Angesicht des Todes so vermischen, ne? Und wie individuell einerseits oder auch universell andererseits unsere Hoffnungen und Ängste sind. Also der Artikel führt einige Erklärungen auf, wo die Menschen nach dem Tod landen könnten. Und wir schauen uns ein paar davon an. Ich kann nicht alle bringen, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber wir können mal gucken, wie weit wir kommen. Erste These, wo wir dann landen könnten, der Himmel. Ja, also die Vorstellung vom Himmel ist ja ein zentrales Element vieler Religionen, nicht nur des Christentums, und dient als Sitz der Götter oder auch als Symbol für ein Leben nach dem Tod. Und in einer zunehmend säkularisierten Welt stellt sich jetzt die Frage, wie relevant solche Vorstellungen noch sind. Also glaubt tatsächlich noch jemand an den Himmel, auch unter Christen, muss man das ja fragen. Und der Artikel nennt als Motivation für diesen Glauben auch, dass er als moralischer Kompass fungiert und dass er auch eventuell psychologische Bedürfnisse erfüllt. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von Norbert Fischer. Er ist Sterbeforscher. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, Sterbeforscher und Professor für Kulturwissenschaft. Und er sagt jetzt zu diesem Punkt des moralischen Kompasses und den psychologischen Bedürfnissen folgendes. Zitat. Die christlichen Religionen haben lange auf unterschiedliche Weise versprochen, dass man durch gutes Handeln einen Platz im Jenseits sicher hat. Wir durften auf ein Leben danach hoffen, sagt Norbert Fischer, der Sterbeforscher. Ja, also die Autorin spinnt diesen Gedanken ein bisschen weiter und sagt jetzt folgendes. Punkt 1. Die Idee des Himmels war immer auch ein moralischer Anreiz und eine Hoffnungsquelle. Zweitens, diese Bedeutung des Himmels nimmt aber in unseren Gesellschaften immer mehr ab. Und drittens, obwohl diese Bedeutung des Himmels abnimmt, bleibt die Beschäftigung mit dem Tod und der Hoffnung auf ein Danach in der Gesellschaft trotzdem recht hartnäckig bestehen. Ja, liebe Ketzer, wir können das mal kurz diskutieren. Was denkt ihr dazu, Matthias?
Ist das wirklich so, dass sich die Leute jetzt so groß mit dem Tod beschäftigen? Na, also ich verstehe jetzt, an einer Krebs hat oder so, dass der sich jetzt mit dem Sterbeprozess beschäftigt. Na, aber jetzt so mit dem Tod, ist das tatsächlich so, dass die Hoffnung haben wollen oder dass die Leute Hoffnung haben, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht und nicht alles aussieht? Also für mich ist das so per Definition egal, wenn ich nicht mehr da bin. Und ich weiß gar nicht, ob das so ist wie bei der Religion, dass man denkt, ja, ich brauche es nicht, aber andere brauchen das.
Also erstmal ist die Frage Schwachsinn. Wenn es quasi keinen Tod gäbe, dann müsste man auch nicht drüber reden, dass es einen Tod gibt. Also geht es einfach weiter irgendwie und wir sind in irgendeiner Übergangssituation. Also nach dem Leben ist Tod.
Es ist zwar sehr interessant, dir zuzuhören, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Es geht eigentlich jetzt darum, bestimmte Vorstellungen, die jetzt hier vorgetragen werden, der erste war jetzt der Himmel, zu analysieren. Und es wird behauptet, dass das entstanden ist, weil es ein Versprechen gab, dass durch gutes Handeln man sich einen Platz im Jenseits, also im Himmel, nach dem Leben sich erworben hat. Ne? Also praktisch, du wirst belohnt als eine moralische Quittung oder ein Aufrechnen, ne? Ein Lohn für dein gutes moralisches Handeln. Das, so ist dieser Himmelsgedanke irgendwie entstanden. Das ist die These, die im Raum steht.
Diese These ist schon mal falsch. Es ist ja, der Himmel ist ja, wenn man das mal in den Schriften sieht, ein Ort. Das ist nämlich der Ort, der in diesen himmlischen Sphären über uns ist, in diesen Skalen, diese verschiedenen Sachen. Und das ist der Ort der Götter. Dieser Ort der Götter ist leer, sonst würde man dauernd irgendwelche Engel auf den Windschutzscheiben von Flugzeugen finden und Federn, die dann quasi dann in die Turbinen geraten. Na, also so haben sie sich das vorgestellt. Ne? Seitdem wir durch den Himmel fliegen, ist aus diesem Ort, wo die Seelen sind, ne, weil der Atem aufsteigt, der Anima, ist eben ein abstrakter Ort geworden, der uns quasi jetzt irgendwie einen metaphysischen Ort bekommen hat. Es ist kein Zufall, dass wir über Himmel reden im Sinne von Ort, das ist der Himmel über uns. Das, insofern ist das schon mal widerlegt, ganz einfach. Die Frage ist, warum? Cui bono? Warum erfindet man sowas wie Himmel? Es gibt zwei Antworten darauf, meiner Ansicht nach, vielleicht sogar mehr. Die erste Antwort ist einfach Angstbewältigung, Todesangst. Wir wollen, dass es nicht aufhört. Ja, wie Karussellfahren, irgendwann ist vorbei, wir wollen nicht, dass es aufhört. Die andere ist, ich kann als Mensch meine Todesangst überwinden. Und das geht auf zwei Arten. Entweder ich vergesse einfach meine Todesangst, weil irgendein Geliebter quasi zu retten ist. Und ich bringe mich selbst in Gefahr und sterbe dabei, jemanden zu retten, im Versuch, das zu tun. Der andere ist, ich erzähle jemandem, es gibt gar keinen Tod, und dann macht er Sachen für mich, die er nicht machen würde, zum Beispiel in einer Schlacht, wenn er Todesangst hätte. Das ist ein sehr guter Anreiz. Und oftmals hat eben auch dieser Anreiz, ob jetzt bei, egal welche Religion wir uns anschauen müssen konkret, hat einen sehr praktischen Nutzen. Wenn du Kämpfer hast, die bereit sind zu sterben, dann hast du einen Vorteil gegenüber anderen, die Kämpfer haben, die nicht bereit sind zu sterben und den letzten Schritt zu machen. Und zwar bereit zu sterben, ohne dass jemand zu retten ist und aus einer Not heraus. Und das ist eigentlich ein Hauptgrund gewesen dafür, quasi den Himmel sozusagen zu erfinden, weil du dann todesbereite Kämpfer hast, die dann dafür belohnt werden. Diese ganze pazifistische Kram, das in den Himmel zu erfinden, das ist vielleicht noch ein Beiwerk, der noch dabei kommt. Aber evolutionstheoretisch sind todesbereite Kämpfer die besten Kämpfer, die du haben kannst.
Die Juden, also aus dem Alten Testament, die hatten ja auch keine Vorstellung von Leben nach dem Tod oder so. Die waren einfach tot und du hattest halt den Vorteil, wenn du viele Nachkommen hattest oder so, oder dein Name nicht getilgt wurde oder irgendwie sowas. Ne? Das waren bei denen dann so die Incentives. Nur die hatten dann das Problem, dass sie natürlich irgendwann gemerkt haben, wie unser Psalmist, dass das nicht so ist. Ne, dass die Guten eben auch manchmal das Nachsehen haben und die Bösen da irgendwie die Oberhand behalten. Und dann hat sich das, dann gab es immer so neue Ausflüchte. Wieder mein Punkt, Religion fängt mit irgendeiner unausgegorenen Annahme an und der Rest ist dann so aufgepfropft, um das wieder plausibel zu machen, dass sie dann nachher mit so einem Leben nach dem Tod und dem Paradies und so daherkommen mussten, weil das die letzte Möglichkeit war. Also auf Erden wird das nichts mehr mit der Gerechtigkeit. Und da mussten sie das quasi in so eine andere Sphäre und nach dem Tod verlagern.
Also meine These war schon immer gewesen, es kommt von dem Träumen. Ihnen war bewusst, dass da was ist. Nachts leben sie ja irgendwie auch. Ich bin davon überzeugt, dass das vor der Religion war. Sie haben angefangen, Beigaben in die Gräber zu machen. Und dann, warum ist der Himmel für manche Menschen oder für viele Menschen so attraktiv? Es ist eine beruhigende Vorstellung. Es geht weiter. Schon unbewusst ist das, dass wir an unserem Leben irgendwie festhalten wollen. Ne? Etwas Beruhigendes kann das für manche Menschen sein. Und die Belohnung für alles Schlechte, was man im Leben hatte, erhofft man sich natürlich dann auch im Himmel.
Okay, das sind ja sehr interessante Ansichten. Mal gucken, ob uns das auch beim nächsten Abschnitt gelingt. Also das war also die These, der Himmel. Und jetzt kommt die nächste These, das Nichts. Die Vorstellung, dass mit dem Tod das absolute Nichts eintritt, ist für viele eine beunruhigende Idee.
Richtig.
Viele Menschen wollen nicht wahrhaben, dass am Ende einfach gar nichts mehr kommt. Und selbst die minimale Hoffnung, es könnte trotzdem irgendwie weitergehen, hält sie im christlichen Glauben, auch wenn dieser christliche Glaube ansonsten kaum gelebt wird. Man möchte einfach sagen, dass man Christ ist, weil man das ewige Leben haben will. Und andere Menschen wiederum beruhigt die Idee, dass mit dem Tod alles aus ist. Das finden die beruhigend. Ich beobachte das auch selber bei alten Leuten, die sagen, es ist auch jetzt mal gut so, ne? Es ist auch jetzt mal, ne? Und es ist dann praktisch alles geklärt, ne? Und es ist eine eindeutige Antwort, es ist Ende, aus, ja, wenn es aus ist, ist es aus. Und diese Sichtweise fasst jetzt die Zeit wieder zusammen in einem Zitat von dieser Frau Christina Fleischmann, die Redakteurin, und sie sagt es wie folgt, Zitat. Vielen reicht die biologische Erklärung aus. Mit dem Körper erlischt das Leben und damit der Mensch. Man mag die Vorstellung deprimierend finden, das Leben als sinnlos betrachten, die menschliche Existenz als reine Willkür. Man kann den Gedanken aber auch als Aufforderung verstehen. Der Tod zwingt den Menschen, das Leben auszukosten, soll Friedrich Nietzsche gesagt haben, der Philosoph, der Gott für tot erklärte. Wenn es keine Fortsetzung nach dem Tod gibt, ist nirgendwo sonst ein Sinn zu finden als in Diesseits. Ende des Zitats von Frau Christina Fleischmann. Und ich kann es mal kurz zusammenfassen. Sie sagt im Grunde zwei Punkte. Erstens, die Akzeptanz des Todes als endgültiges Nichts kann zu einer intensiveren Wertschätzung des Lebens führen. Und es fordert eine Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit des Lebens und der eigenen Existenz, und man kann das nicht einfach verschieben oder delegieren. Ja, liebe Ketzer, was haltet ihr davon, Matthias?
Man spricht ja oft davon, dass Leute Sinn im Leben suchen, indem sie was Transzendentes tun. Das wird dann oft auf so religiös oder auf das Jenseits bezogen. Ich bin aber irgendwann noch drauf gekommen, was gemeint ist, ist, glaube ich, dass es die eigene Existenz transzendiert. Wenn man, sagen wir mal, was für das Vaterland, wie man früher sagte, tut oder für die Menschheit voranbringt, vielleicht mit Wissenschaft oder einer Erfindung, dann transzendiert das auch die eigene Existenz. Und das ist offenbar was, was Menschen motiviert. Das wäre dann aber gar nicht religiös und das wäre dann auch nicht selber nach dem Tod, sondern aber trotzdem irgendwie das transzendiert.
Einen Sinn muss man sich ja selbst geben. Der Sinn, den ich sehe, hat ja nichts Transzendentes oder so zu tun. Das ist ganz einfach. Ich möchte jetzt in meinem Leben mein Leben so gestalten, dass es mir und anderen gut geht. Punkt. Ja, weil danach ist es ganz einfach vorbei.
Diese Vorstellung ist das, was ich habe für das Leben nach dem Leben. Es ist aus. Man kann die Frage mal umformulieren. Wenn man einmal an der Schwelle des Todes ist, und ich habe das zumindest für mich einmal so empfunden, ich weiß nicht, ob das so war, biologisch gesehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, jetzt war es, das war es aus. Ich hatte beim Krankenhaus schwere Lungenentzündung und so weiter. Und dann habe ich dann gesagt, ja, das war's und jetzt Ende, aus. Und in dem Moment fühlte ich mich irgendwie so, ja gut, dann ist es das halt und das war's. Ich habe mich damit abgefunden und damit hatte ich auch eine innere Ruhe irgendwo, weil ich dann wusste, okay, das ist jetzt Ende, Gelände, wie man so schön sagt. Aber danach, ich bin ja offensichtlich noch am Leben, hat sich dann für mich herausgestellt, dass ich nicht mehr im Leben zu Sinnloses machen möchte. Ich möchte das nicht verplempern, aber ich muss doch auch noch zustimmen, dass es fällt Menschen schwer, an sich an nichts zu denken, also sich nichts vorzustellen. Wir können uns einen rosa Elefanten vorstellen, obwohl es sie auch nicht gibt, aber nichts vorzustellen, es geht einfach neurologisch irgendwie nicht. Und deswegen ist das quasi gedanklich ein Problem. Was aber geht, ist, sich ein Universum ohne uns vorzustellen. Wie ist das eine Welt, in der wir einfach nicht da sind? Das geht. Und dann kann man sich auch überlegen, was dann passiert.
Christian, da passt ja jetzt sehr gut die nächste These dazu, die wir untersuchen wollen. Nehmen wir an, du hättest das nicht überlebt, deine Lungenentzündung. Ne?
Ja.
Die nächste These ist nämlich Wiedersehen mit Verstorbenen. Und das finde ich ganz interessant. Ich führe euch mal ein, was dort in dem Artikel stand. Also, die Hoffnung, geliebte Menschen nach dem Tod wiederzusehen, ist eine weit verbreitete Vorstellung in vielen Kulturen, vielen Religionen. Und es ist natürlich offensichtlich, der Glaube bietet Trost. Also hängt das natürlich von den Verwandten ab, die man da wiedersehen muss, ne? Aber bei den meisten Fällen wird es wohl so sein. Und kann deswegen auch die Angst vor dem Tod anderer oder den eigenen Tod mildern. Und jetzt stellt der Artikel diese sehr kritische Frage, inwieweit solche Überzeugungen einfach auf Wunschdenken basieren oder auch das Mittel für glatten Betrug waren. Und die Zeit hat wieder ein Zitat dafür, und zwar diesmal wieder von Norbert Fischer. Er ist dieser Sterbeforscher und Professor für Kulturwissenschaft, übrigens an der Uni Hamburg. Und er sagt dazu Folgendes, Zitat. Wir haben das Bedürfnis, als gesellschaftliches Wesen über den Tod hinaus verankert zu bleiben. Die Hoffnung auf ein Leben in einer anderen Welt, das vielleicht sogar besser ist, spende außerdem Trost. Ende des Zitats von Norbert Fischer. Also, die Autorin macht drei Punkte. Sie sagt, es kann den Trauerprozess erleichtern, weil die sind ja gar nicht tot. Ne? Es kann den Verlust erträglicher machen, weil er nur temporär ist. Zweitens, die Menschen wollen auch gerne nach dem Tod noch eine Rolle spielen. Die wollen noch mitspielen und wollen auch die Dinge beeinflussen. Und drittens, die Vorstellung reflektiert, sagt sie, das menschliche Bedürfnis nach Kontinuität und Sinngebung über das physische Leben hinaus. Die Leute sind interessiert an dieser Kontinuität und wollen nicht, dass alles, was vorher Sinn gemacht hat, sich plötzlich einfach in nichts auflöst. Ja, das sind also die Aussagen der Autorin, liebe Ketzer. Was haltet ihr davon, Matthias?
Manfred Lütz überlegt, da meint er, er könnte die Moral finden, wenn er überlegt, wie er sich selber verhalten soll. Während ich sage, um zur Moral zu kommen, muss ich mir überlegen, wie sich alle anderen verhalten sollen. Und dann muss ich mich auch so verhalten. So, und dass die Frage nach dem später wieder mitspielen oder sich irgendwie in Erinnerung zu bleiben, da kann ich nur sagen, die meisten anderen Leute, die auf der Welt waren, von denen weiß ich nichts und da vermisse ich auch nichts. Und dann kann ich nur den Schluss ziehen, dass es auch für mich jetzt, dass ich da keine überbordenden Anstrengungen machen würde, um jetzt der Nachwelt irgendwie in Erinnerung zu bleiben.
Ja, das Leben und das Sterben ist kein Ponyhof. Und es gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man irgendwann merkt, dass man sich durch etwas sehr stark herbeiwünschen es nicht bekommt. Man kommt es nur, indem man was macht oder vielleicht auch durch Glück. Aber so schön die Vorstellung ist, sich mit jemandem wiederzutreffen, der verstorben ist, es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht möglich. Und wenn man das irgendwann mal akzeptiert, dann kann man auch nicht mehr reingelegt werden von anderen. Man muss einfach erwachsen werden und sehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das muss man ganz klar mal sagen. Und einfach nur das zu hoffen, das bringt einfach nichts. Es ist nicht da. Und jetzt darüber zu diskutieren, wie vielen Leuten das hilft, sich das vorzustellen oder sonst was, ist das Schlimme am Selbstbetrug ist, erstens, man ist selbst der Betrüger. Und zweitens, man braucht noch nicht mal einen Betrüger, um sich selbst zu betrügen. Ja, man verarscht sich quasi selbst. Das ist die dümmste Art von Betrug, der Selbstbetrug. Man muss einfach die Realität sehen, weil durch diesen Selbstbetrug macht man eben halt auch idiotische Sachen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass dies eine sehr mächtige Idee ist, wenn man von bereits Gläubigen verlangt, sie sollen ihren Glauben aufgeben, wofür wir ja werben, dann glaube ich, dass das so ein Punkt ist, wo die Leute sagen, Moment mal, das überlege ich mir nochmal. Und wenn man nur einen Funken der Möglichkeit sieht, die könnte ja doch vielleicht doch da sein. Und wenn sie dann da ist und man hat sie aber dann verspielt, weil man Gott in den Rücken gefallen ist, das ist dann eben wieder die Pascalsche Wette. Ne? Und ich glaube, dass das viele Leute doch dann nochmal zögern lässt, diesen Sprung weg von der Religion zu machen. Ne? Na gut, ich gehe in die nächste These. Die nächste These, was kommt nach dem Tod? Und diesmal ist es der weiße Tunnel. Nahtoderfahrungen, ne, darum geht es jetzt, sind ja ein oft berichtetes Phänomen, vor allem in religiösen Gruppen. Und insbesondere eben dann diese Vision des weißen Tunnels. Und dieses wird oft als Beweis für ein Leben nach dem Tod oder zumindest für eine Form von Bewusstsein jenseits der physischen Existenz interpretiert. Ne? So eine Geistseele, die vom Körper sich löst und so. Ne? Und aus wissenschaftlicher Perspektive bieten solche Erlebnisse lediglich Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns unter extremen Bedingungen. Ich habe das neulich mal gehört, welche Chemie da aktiviert wird und was diese Chemie auslöst und dass man das durchaus erklären kann. Und ja, und welche Erklärungen gibt es jetzt also für solche Sinneseindrücke, fragt die Zeit. Und was können Sie denn überhaupt über das Jenseits aussagen? Ne, denn ein weißer Tunnel ist ja erstmal nur ein weißer Tunnel. Und dazu fragt die Zeit einen Mann namens Christian Hoppe. Und er ist nicht nur Neuropsychologe, was uns natürlich dann sofort aufhorchen lässt, sondern auch katholischer Theologe. Und das ist praktisch so wie Lesch. Und mal gucken, was der jetzt sagt. Er sagt Folgendes, Zitat. Nahtoderfahrene waren niemals tot. Denn Tod hieße, dass das Gehirn unwiderruflich jegliche Funktion einstellt. Ohne Hirnfunktion sei kein Bewusstsein möglich, also auch keine Nahtoderfahrung. Punkt aus, Ende des Zitats von Christian Hoppe. Ja, und ich fasse nochmal kurz zusammen, was in dem Artikel stand über diesen Punkt. Also erstens, Nahtoderfahrungen und dieser weiße Tunnel können laut diesem Neuropsychologen einfach durch Sauerstoffmangel und in dieser Folge dann auch durch weitere sehr extreme Veränderungen in der Gehirnaktivität erklärt werden. Zweitens, solche Erlebnisse bieten eher Einblicke in die menschliche Psyche oder in die Funktion des Gehirns. Nicht aber ins Jenseits. Drittens, die Frage ist auch, warum wir solche Sinneseindrücke gerade auf diese Weise interpretieren und nicht sagen, ah, der weiße Tunnel, scheiße, scheiße, ich komme in die Hölle oder sowas. Ne? Und der letzte Punkt, der vierte Punkt ist, diese Interpretation, die wir aber vornehmen, dass das eine himmlische Sache ist, spiegelt vielleicht einfach das Bedürfnis wider, Sinn und Hoffnung im Tod zu finden und dass wir da eben in so eine Brücke in den Tod hineingehen.
Ja, ich muss bei diesem weißen Tunnel immer dran denken, an die guten alten Röhrenmonitore, die wir hatten früher. Wir sind ja, und wenn wir die ausgeschaltet haben, dann hat sich dann in der Mitte so ein weißer Punkt gebildet, der dann so langsam erloschen ist. Und seitdem wir jetzt diese Flachbildschirme haben, ist er nicht mehr da. Diese Nahtoderfahrung meines Monitors ist nicht mehr da. Man kann es erklären. Als erstes wird sozusagen der Ausstrahlmechanismus, also die Ablenkungsmagnetismus ausgeschaltet, deswegen geht sozusagen Elektronenstrahl dann in die Mitte und dann kommt langsam der Elektronenstrahlgenerator geht dann null. So kann man das erklären, was ist passiert. Aber es erklärt nicht, wo der Monitor hingeht, wenn er ausgeschaltet ist. Oder was der Geist von dem Monitor da macht, wenn er die ganzen Bilder dargestellt ist, wenn er ausgeschaltet ist. Und so sehe ich das auch. Mit der Erklärung, mit einer vernünftigen Erklärung von einem Theologen, es tut fast weh, einem Theologen recht zu geben.
Ja.
Richtig. Es ist quasi eine Grenzerfahrung des Gehirns von einem fast sozusagen an der Grenze zum Tode. Ich hatte keinen weißen Tunnel, wahrscheinlich war ich auch nicht so richtig halbtot.
Aber wir sind uns einig, ne, dass das eine hartnäckige Erzählung ist unter religiösen Leuten. Das wird einem oft aufgetischt, wenn man so Beweise sammelt. Ne. Ja, aber was sagst du zu Nahtoderfahrungen? Und es gibt Hunderte und Tausende von Leuten und sogar Chirurgen und so weiter. Und wie kann das sein, dass der sogar gehört hat, was da gesagt wurde? Und der konnte genau sagen, das und das. Ne. Oder der hat gesehen, was auf dem Dach der Klinik sich abgespielt hat. Das konnte er gar nicht wissen und so weiter und so fort. Vieles davon auch einfach legendarisch. Ne, aber das ist extrem, extrem hartnäckig, diese Sache. Vielleicht auch deswegen, weil das so diesen Nimbus des Sachlichen hat, des beweisbar Geschehenen, des Diesseitigen. Und ja, und das ist eben, sind eben Fakten, die dir vorlegen können. Hingegen, wenn du sagst, Mose hat auf irgendeinem Kamel geritten, ne, das sind ja einfach nur Geschichten. Ne? So, Schlusswort von Matthias, dann gehe ich in den nächsten Abschnitt.
Hier kann ich wieder meinen alten Spruch bringen, Wissenschaftler erklären die Welt, Gläubige interpretieren sie. Diese religiöse Deutung von Nahtoderfahrung ist ja nicht, dass du dir die Fakten nimmst und versuchst jetzt daraus ein Modell der Wirklichkeit zu entwickeln, sondern du hast eine religiöse Vorstellung und interpretierst dann die Fakten in deinem Sinne. Und wenn du dann in diesem Tunnel warst und dem glaubst, dann denkst du, oh, das muss ja dann der Tunnel, die Verbindung zum Jenseits sein. Ne? Und so kommen halt die Sachen zustande und so erhalten sich, weil eben die denken quasi, die interpretieren die Welt rückwärts oder denken rückwärts und ordnen dann die Fakten da ein, wo es zu passen scheint.
Ich bin das Licht und das Leben, ja, und das steht halt so in der Bibel, ne, und dann kommt klar so ein weißes Licht, ne, wird's wohl das sein, ne. Gut, können wir auch bei jeder Ampel sagen, ne, naja. So, nächste These, was passiert nach dem Tod? Und die nächste These ist, ein Übergang in den natürlichen Kreislauf. Und diese Vorstellung, dass der Tod einen Übergang in einen natürlichen Kreislauf des Lebens darstellt, bei dem der Körper quasi zur Erde zurückkehrt und neues Leben nährt, findet ja sowohl in der traditionellen als auch in modernen Weltanschauungen Anklang. Ich finde es eigentlich gar nicht so unmodern. Und entweder kann man es als nüchterne Tatsache betrachten, ne, dass man von anderen Organismen gefressen und ausgeschieden wird. Ne, das klingt jetzt ein bisschen profan. Ne. Ist jetzt keine so schöne Vorstellung, aber so funktioniert nun mal die Natur. Oder man kann damit eine philosophische oder auch eine esoterische Weltanschauung begründen. Und jetzt frage ich mich, ist das nur Schwurbelei oder ist es tatsächlich auch ein bisschen was Poetisches oder was zwischendrin? Ne? Und die Zeit schreibt jetzt dazu Folgendes. Das ist wieder ein Zitat der Autorin Christina Fleischmann. Das Zitat lautet wie folgt. Jeder Körper wird nach dem Tod im Normalfall Teil der Natur. Als Asche in der Luft verstreut, in einer Urne oder im Sarg unter der Erde. Viele Menschen gehen davon aus, dass nicht nur der Körper in den natürlichen Kreislauf übergeht, sondern dass auch die Seele in der Natur weiterlebt. Ende des Zitats von Frau Fleischmann. Und ich sage euch kurz, wie das der Artikel dann weiter zusammenfasst. Und zwar, es wird also beschrieben, so ein Bewusstsein, ne, für die Zyklen der Natur. Es kommt, es geht, ne, und so weiter. Und dass wir darin eben alle eine Rolle spielen. Und wir sind eben Teil eines großen, fantastischen Räderwerks. Dann, das kann Trost auch bieten, weil das ist dann irgendwie alles sinnvoll. Der Tod ist notwendig. Er ist sinnvoll, er ist die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Leben geht. Ne? Ohne Tod kein Leben und so weiter. Ne? Es muss immer weitergehen. Und drittens, manche Leute verbinden damit dann eben auch das Weiterleben der Seele. Das sind so, weiß ich nicht, wie man das nennt, so religiöse, ist es Pantheismus, ich weiß nicht genau. Ne? Das sind die drei Aussagen. Was meint ihr dazu?
Was ein bisschen mitschwingt, ist so dieses Bullshitismus, dass oh, ein Elektron hat schon einen Teil des Bewusstseins des Weltes, dass wir quasi eins werden mit allem. Und man muss einfach sagen, dass einfach schon dadurch, dass sie den Zyklus, den Stoffwechsel des Planeten ignorieren auf diese Art und Weise, dass man durchaus sagen kann, gut, wenn ihr euch besser fühlt, sei euch gegönnt, daran zu glauben, aber es bleibt Bullshit.
Aber Christian, ist es nicht auch für einen Wissenschaftler irgendwie was Poetisches oder so? Es heißt ja oft, ja, der Mensch ist im Grunde Sternenstaub. Ohne dass eine Sonne explodiert wäre, gäbe es keine schweren Elemente, aus denen wir bestehen. Und ja, und dass deine Elemente irgendwie wieder weiterleben, dass ein Baum draus wird. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt sterben, man würde dich beerdigen in einem Friedhof. Man muss sich jetzt überlegen, hier oder dort. Und auf dem einen Fleckchen, da wächst eine schöne Eiche. Ne, und da kannst du darunter begraben werden und auf dem anderen Fleckchen ist eine Stinkfrucht. Und die frisst dann deinen Körper auf und dann wirst du zur Stinkfrucht. Ja, was wäre dir lieber?
Aber Singapurer schätzen die Stinkfrucht als Delikatesse.
Wenn wir über Sterben reden und begraben zum Beispiel, kann ich auch in eine Sedimentschicht kommen, die dann irgendwann in den Erdkern absinkt. Also die Vorstellung, dass die Natur, die ich sehe, dann irgendwie den Teil meines Körpers dann beinhaltet, erscheint mir profan. Und nicht irgendwie vertiefend. Und dass ich Teil von irgendeiner Nuklearfusionsexplosion bin, die dann schwere Elemente ausgekocht hat, das gibt mir lyrisch auch nichts.
Ich sehe das da doch ein bisschen anders. Und das ist auch eine subjektive Empfindung eigentlich, was Matthias hat oder jetzt auch ich. Dieses Gefühl zum Beispiel, das habe ich auch ganz stark, die verbunden, zum Beispiel, ich beschäftige mich ja unheimlich viel mit Evolution und so. Und das gibt mir ganz ehrlich ein Gefühl von Verbundenheit mit allem, was um uns ist. Ich habe manchmal auch solche Gedanken, wo ich sage, okay, ja, wenn ich da so sitze und Schubert höre, ne, und dann gucke ich dann so hoch den Sternenhimmel, ja, und da denke ich auch immer, guck mal, irgendwann bist du mit dem Allen. Also das ist eine subjektive Gefühlsebene.
Kann ich gut nachvollziehen, kann ich auch nachfühlen. Mich erinnert das so ein bisschen dran, dass alles im Grunde nur ausgeliehen ist. Ne? Man sagt, ihr kennt ja sicher so diese Idee, dass wir die Natur nur geliehen haben von der nächsten Generation und so weiter. Ne? Und so kann man es ja vielleicht auch mit den Elementen, aus denen mein Körper besteht, ne? Dass das alles nur geliehen ist, alles temporär, alles vergeht und so weiter. Ne? Das finde ich schon irgendwie, also da, ich will das nicht überhöhen, aber ist jetzt irgendwie, ja, finde ich eine schöne Idee irgendwie. Ne? Ich gehe mal in den nächsten Abschnitt. Das geht auch in eine ähnliche Richtung und es ist auch dann meine letzte These. Die Frage ist, was kommt nach dem Tod? Und die letzte These ist Erinnerungen. Und die Vorstellung, dass Menschen durch Erinnerungen, die andere Menschen dann haben an einen, ne, weiterleben, ist eine tief verwurzelte und vielleicht auch tröstliche Idee, laut des Artikels. Und es hat eine Wirkung nicht nur auf jene, die sich mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen, sondern eben auch auf die Hinterbliebenen. Ne, man hat im Alltag immer wieder das Gefühl, dass die Verstorbenen eben jetzt nicht vollständig gestorben sind, zwar schon, aber dass sie so ein bisschen noch so auf einen drauf gucken oder dass bestimmte Ideen von ihnen noch da sind, ne? Und dass so ihre Anwesenheit irgendwie noch so nachhallt. Und die Zeit schreibt dazu Folgendes in dem Artikel, Zitat: Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können, schrieb einst der Schriftsteller Jean-Paul. Die Mehrheit der Deutschen ist sich darin einig. Mit 36% glaubten die meisten Teilnehmer der jüngsten Chrismon-Umfrage daran, dass der Mensch in der Erinnerung der anderen weiterlebt. Ende des Zitats aus der Zeit. Ja, und die Autorin macht da im Grunde drei große Punkte. Der erste Punkt ist, es betont die Bedeutung von Beziehungen. Das ist uns viel wert. Und wir wollen diese zwischenmenschlichen Verbindungen auch über den Tod hinaus bewahren. Dann, es kann einen Rahmen bieten, innerhalb dessen Trauernde den Verstorbenen vielleicht ein kleines Plätzchen in ihrem Leben bewahren können. Und drittens, sie sagt, dass tatsächlich sehr viele Menschen, nämlich immerhin 36%, also jetzt in dieser Umfrage, daran glauben, dass die Menschen in der Erinnerung quasi weiterleben. Ne? In Anführungszeichen, das ist natürlich uns allen klar, dass das metaphorisch gemeint ist. Ramona, wie hältst du das? Hältst du ein kleines Plätzchen auf für die Verstorbenen in deinem Leben, wo du sagst, in den Erinnerungen leben sie doch ein Stückchen weiter? Ist das bei dir so?
Ja, so ein bisschen vielleicht. Also ich möchte schon danach vielleicht bewertet werden, nach Taten und nicht, was ich war oder keine Ahnung. Ich mache mir da nicht so viel Gedanken drum.
Wenn 36% der Leute daran glauben, dass sie durch die Erinnerung bei anderen Leuten weiterleben, dann geben die sich aber verdammt nochmal wenig Mühe, weil die behalten sich wie Arschlöcher und als solches werden sie dann weiterleben. Das ist quasi auch ein falsches Selbstbild, was sie dann haben. Aber es ist natürlich so, dass das Projekt meiner Urgroßeltern, sich durch Erinnerungen quasi am Leben zu halten, jetzt bei mir total gescheitert ist. Weil meine Großeltern haben noch nicht mal was von ihren Eltern mir erzählt und diese Erinnerung ist tot. Damit ist die gesamte Ahnengenerie bei mir ab oberhalb Großeltern weg. Und bei den meisten Familien ist das auch so. Es scheint nicht ein sehr tiefer Gedanke zu sein, der diese 36% der Deutschen beschäftigt, die durch Erinnerungen zu überleben.
Ich habe da eine andere Meinung, was heißt Meinung, ne? Einfach eine Haltung. Bei mir ist so, die früheren Generationen meiner Familie, ne, die sind alle schon unter der Erde. Deswegen kann ich das also aus eigener Anschauung sagen, dass die meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater und so, Onkel, Tanten, die leben schon weiter in meinen Erinnerungen. Und das ist eine Sache, dass ich auch aktiv betreibe. Also beispielsweise, wenn ich mit meinen Geschwistern so über die alten Zeiten irgendwie rede, ne, und dann kommen auch dann oft mal so die schlechten Eigenschaften der Verstorbenen zur Sprache, da wechsle ich dann schnell das Thema. Oder wenn es mir nicht gelingt, dann bitte ich auch darum. Weil ich finde, irgendwie die Verstorbenen, die können sich nicht mehr wehren. Ich finde es schöner, und es gibt ja auch genug, dann nur noch die guten Sachen zu erzählen. Das macht ja auch viel mehr Spaß, da zusammenzusitzen.
Wie wirst du in den Augen deiner Kinder weiterleben, also in den Erinnerungen deiner Kinder? Oder wie lange versuchst du dein Leben dann aufrechtzuerhalten nach deinem Tod in den Erinnerungen?
Also es muss ja jeder entscheiden, welche Person er in diesen Kreis hineinnimmt, ne? An wen er sich da gern erinnert und so. Ne? Aber ich finde also, das war im Grunde meine erste These, dass ich das schön finde, wenn man von den Verstorbenen spricht, aber nur die positiven Dinge. Ein weiterer Punkt: Es gibt so ein paar Dinge, Verhaltensweisen oder Lebensweisheiten und so, die speziell mit einer Person zu tun haben. Die Sparsamkeit meiner Großmutter, es werden keine Lebensmittel weggeschmissen und so, da denke ich jeden Tag dran. Und wenn ich dann meinen Kühlschrank aufmache oder so, was muss weg hier, ja, dann denke ich immer, also, nee, jetzt überleg dir mal, was machst du damit? So, die Oma, die hätte das irgendwie nicht gut gefunden und so, ne? Und das ist so ein bisschen meine kleine Verneigung noch oder vielleicht auch ein am Leben erhalten dieser Idee und so, ne? Und ich könnte einfach drüber weggehen, weil mir das im Grunde egal ist, ob ich da jetzt diese Kartoffel wegschmeiße und so, da werde ich nicht ärmer oder nicht reicher dadurch. Aber trotzdem, ich mache das dann so, weil ich weiß, meine Oma, der hätte das gefallen und dieser Punkt, der ihr so wichtig war, der lebt dann dadurch so ein bisschen weiter. Und ich kann mich an viele Dinge noch genau erinnern, wie mein Vater mir das und das und das beigebracht hat und so, ne? Ja, ich finde es schön, wenn dann diese Weisheiten und manchmal auch Verschrobenheiten dieser Leute noch so ein bisschen weiterleben und so. Und man kann das auch auf einen großen Maßstab aufblasen. Viele Dinge, wo ganze Generationen für geschuftet haben, die Aussöhnung mit unseren Nachbarn Polen, Frankreich und so weiter, ne? Ich finde, das soll man in Ehren halten, falls ich Helmut Kohl, den ich nie gewählt habe, doch im Jenseits wieder treffe, dann will ich dem sagen können, so, und wir haben das gut verwaltet und wir haben das noch besser gemacht und nicht, wir haben alles eingerissen und es ist alles scheiße und wir sind mit ganz Europa im Krieg, ne? Die Russen stehen in der Ukraine und die Israeliten sind auch im Krieg und so. Ne? Da beschäme ich mich irgendwie vor den Geistern unserer Vorfahren. Und das mag ich nicht und deswegen halte ich das irgendwie so in Ehren. Könnt ihr das verstehen?
Nee. Das ist das Irrationalste, was ich je von dir gehört habe, Jörg.
Aber ehrlich.
Diese Erinnerung wird in mir weiterleben.
Da hast du mich jetzt echt sowas von getoppt. Das gibt's
du,
gar nicht.
Du triffst Kohl wo? Im Himmel? In der Hölle? Oder was?
Oh. Dann sagt ja, Kohl also, dir hier, Jörn, pass mal auf, ich esse deine Kartoffel schon, die brauchst du nicht selber zu essen.
Es ist ja kein Weiterleben in diesem Sinne. Ich sag ja nur so als Metapher. Ne? Aber ich finde es irgendwie doof, solche Sachen einfach irgendwie zu missachten und zu verraten. Und das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass die früheren Generationen uns da eine Last für die Ewigkeit irgendwie in den Rucksack packen, die wir nie wieder loswerden. Das entscheiden wir dann am Schluss ja doch selber. Ne? Deswegen ist es ja Esoterik und keine kluge, rationale Sichtweise. Ne? Aber irgendwie ist es dieses Gefühl, das spüre ich schon irgendwie. Ne? Also das wäre so ein bisschen mein Schlusswort gewesen. Jetzt kommt der Christian noch dran und dann würde ich euch ganz gerne mal, wenn ihr wollt, muss auch nicht jeder machen, vielleicht ein Fazit. Ne? Gibt es irgendwelche Punkte, die ihr besonders dämlich findet, außer das, was ich gesagt habe, oder das ihr besonders gut fandet und so? Gibt es irgendwas, was euch übrig bleibt aus diesem Artikel der Zeit? Christian.
Ich habe in dem Zeitartikel einen wichtigen Beweis für das Leben nach dem Tod vermisst. Und zwar haben in Russland Wissenschaftler ein tiefes Loch gebohrt, 20 Kilometer tief. Und als sie dort dann ihre Mikrofone ausgerichtet haben, haben sie die Schreien, das Wehklagen der Seelen in der Hölle gehört. Das war zumindest ein Internet-Meme, was vor 20 Jahren ziemlich aktiv war und als Beweis für das Leben nach dem Tod gegolten hat. Ich habe in diesem Artikel keine tieferen Beweise gefunden als eine erfundene Lügengeschichte. Und das, was wir uns wünschen, das, was wir hoffen, ist nicht das, was passiert. Denn das, was passiert ist, wir denken mit unserem Gehirn. Wenn das Gehirn nicht mehr ist, dann denken wir nicht mehr. Das ist das, was viele Tod bezeichnen. Viele denken auch schon vor dem Tod nicht mehr. Das ist das, was wir als Religion bezeichnen. Okay, ein bisschen übertrieben. Aber insofern ist das ein Thema, mit dem man sich eigentlich sein Leben nicht allzu sehr belasten soll. Es sei denn, man hat Probleme mit dem Tod. Das heißt, er steht vor der Tür. Man soll das vernünftige Sachen machen, man soll sein Leben so leben, wie man es gerne gelebt hätte, wenn man es nicht mehr hat. Und man kann nur darauf hoffen, dass man nach seinem Tod nicht wie Jörn Helmut Kohl wieder trifft.
Und ob das sinnvoll ist oder nicht, ne, das müsste ich dann rausfinden. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Ein sinnvolles Leben ist auch in einem sinnleeren Kosmos möglich.
Michael Schmidt-Salomon, Philosoph, Autor und Musiker und Vorsitzender der Giordano-Bruno-Stiftung in seinem neuen Buch Die Evolution des Denkens.
Das war die 146. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de. Auf YouTube, Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Jörn, Christian und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.
Tschüss. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.